Yo, 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 Podcast, Generationsfrage. Bringen wir euch Witze und Anekdoten aus allerhand Tage. Steve und Eugen sind am Start. Mit gefährlichem Halbwissen. Ja, wir sind die Besten. Der erfolgreichste Podcast in der EU-West. Wir erzählen euch von unseren lustigen Erlebnissen. Von Missgeschicken und Dummheiten. Ihr werdet es genießen von wilden Partynächten und peinlichen Situationen. Steven und Eugen, die Helden der deutschen Podcast-Nation. Generationsfrage, wir bringen Spaß in euren Tag mit uns. Vergeht euch vor Lachen, der erfolgreichste Podcast EU-West. Das kann kein anderer machen.
Das Weltall ist nur eine Autostunde entfernt, wenn man direkt nach oben fahren würde.
Eine Stunde?
Stark. Eine Stunde.
Also
schon sehr kurz. Also, wie immer nicht factgecheckt. Das stand irgendwo, ich habe es aufgeschrieben. Keine Ahnung, ob es so ist. Aber wenn es so ist...
Unsere Facts sind eh immer irgendwie so... Man weiß nicht, ob die wirklich stimmen eigentlich. Müssen die mal eigentlich nachrecherchieren? Weil sagen die so, als würden die einfach
eigentlich
stimmen.
Eigentlich müssen wir es mal umnennen von Random Fact in, keine Ahnung, in Random mal gehört.
Ja, eigentlich schon.
Und die Katzen rasten auch wieder aus, wie jedes Mal, wenn wir einen Podcast aufnehmen, das passt. Ja, damit herzlich willkommen zur Generationsfrage Folge 47, oder?
Ja.
48?
47.
48? 47, okay. Ich bin Steve, mir gegenüber sitzt mein Podcast-Partner und Neffe Eugene. Und heute haben wir endlich mal wieder einen Gast. Man kennt ihn aus TV und Internet, von Game 2 hauptsächlich, auch damals schon von Game 1, Rocket Beans, etliche Formate, vom Erdbeerkäse-Podcast und vielleicht auch als DJ Tim Heinke. Wir freuen uns, dass du da bist.
Ja, moin. Schön, dass ich hier sein kann.
Jawohl, und wenn wir schon jemanden da haben wie dich, der schon so lange in der Medienlandschaft unterwegs ist, haben wir uns gedacht, wir wollen heute einfach mal ein bisschen über Arbeit in den Medien und über Medienkonsum reden und wie sich das im Laufe der Zeit so verändert hat. Und ich glaube, da gibt es große Unterschiede. Also ich meine, wenn wir sonst im Podcast manchmal über Dinge reden, die wir so letzte Woche gemacht haben, hast du, Eugene, ja schon ganz anderes Medienverhalten als ich zum Beispiel.
Ich glaube, wir beide... unterscheiden uns. Ich glaube aber, ihr beide jetzt nicht so viel, oder? Ich weiß ja nicht, wie viel Altersunterschied ihr habt.
Ja, das werden wir heute rausfinden. Also, bin mal gespannt. Du bist Jahrgang 89, Tim, habe ich gelesen.
Genau, ja.
Ja, ich würde erstmal generell gerne einfach drauf eingehen, wie das so bei dir war. Also, der Werdegang. Wie hat es angefangen mit der Medienarbeit? Also, hast du relativ früh in der Schulzeit schon gewusst, du willst in die Richtung? Oder wie lief das denn bei dir so ab?
Ich hatte, also so zu Schulzeiten hatte ich immer so zwei Möglichkeiten, also zwei Ideen, was ich machen könnte. Es war eher einerseits Medien, also ich hatte mich schon immer so, damals hat man ja auch noch so Schülerpraktikum und so gemacht und da hatte ich mich auch schon immer so für Journalismus interessiert und war dann bei der Volksstimme, das war die Zeitung bei uns in Magdeburg. Und da habe ich dann so Praktikum gemacht und so. Ja, ja. Genau, und da, ja, das war immer so das eine. Und das andere war, weil ich in der Schule auch Rechtskunde hatte, ich hatte mich schon immer so für Jura interessiert und hatte überlegt, und ich hatte auch so ein paar Juristen bei mir in der Familie, da hatte ich immer so ein bisschen überlegt, ja, das hätte mir vielleicht auch Spaß gemacht, also Jura zu studieren. Naja, und dann habe ich aber tatsächlich nach der Schule, hatte ich dann die Möglichkeit, so ein FSJ zu machen. Also FSJ ist ja eigentlich immer so, ne, irgendwie eher so Richtung Zivi, aber bei mir gab es halt dann irgendwie auch die Möglichkeit, das gibt es ja auch immer noch, dieses FSJ in der Kultur zu machen. Und da war ich dann bei einem Bürgermediensender, also beim offenen Kanal Magdeburg, habe ich dann sozusagen FSJ gemacht. Und da habe ich dann so gemerkt, okay, ja, das macht mir, also das taugt mir halt einfach mega. So, das hat richtig Spaß gemacht, das war richtig coole Arbeit. Genau, und dann... ja, und so ging das dann halt eigentlich los. Also im Prinzip dann direkt sozusagen beim Fernsehen gewesen und das richtig gefeiert. Und dann habe ich halt gedacht, okay, ich muss auf jeden Fall irgendwas mit Video machen. Und habe dann halt auch im Studium, also ich hatte dann Journalistik, Medienmanagement habe ich dann studiert und hatte mich da dann auch immer schon auf Video spezialisiert und auch so im Studium irgendwie nebenbei immer noch beim offenen Kanal weitergemacht und irgendwie ein paar Sendungen da immer mitgemacht und so weiter. Und dann halt auch, was dieses Videospiel-Ding anging, halt auch immer gesagt, okay, ich will, also Videospiele als Thematik ist halt geil, ne? So als Journalist brauchst du ja meistens immer irgendwie so eine Art Ressort, wo du dann da reingehst, keine Ahnung, ne? Bei mir an der Uni gab es zum Beispiel so viel Sportjournalismus, was viele gemacht haben, aber auch Medizinjournalismus und sowas, und bei mir war es dann eben Videospiele, und ich hatte aber auch immer gesagt so, nee, ich habe schon Bock auf Video, ne? Also ich will jetzt nicht nur schreiben irgendwie für die Zeitung, sondern ich will irgendwie im Radio sein, obwohl das natürlich auch alles coole Sachen sind, aber so dieses Videoding hat mir schon immer gut getaugt, und deswegen habe ich das dann auch irgendwie versucht, weiter zu verfolgen.
Ey, crazy.
Okay, also das ist schon mal sehr, sehr unterschiedlich, Jura und Medien irgendwie. oder siehst du da irgendwelche Ähnlichkeiten, warum du daran Interesse hattest, an den beiden Themengebieten?
Ja, Manipulation natürlich, ist ja klar, ne? Also, ja. Nee, also, ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht. Also, es gibt viele Verbindungen, die man jetzt da sicherlich ziehen kann. Also, keine Ahnung, bei beiden musst du wahrscheinlich irgendwie halbwegs gut schreiben können oder dich irgendwie ausdrücken können und so. Aber ey, im Endeffekt war es einfach, das sind einfach beide Sachen, die mich irgendwie interessiert haben. Fand das irgendwie immer spannend, und ja, letztendlich sind es dann die Medien geworden, und bin auch ganz froh darüber.
Zur Schule gegangen bist du wo? In welcher Stadt?
In Magdeburg.
Ja, okay, weil da fängt halt, glaube ich, schon ein großer Unterschied an, weil so, wir kommen halt beide aus dem Dorf, und ich glaube, also, wenn du hier gesagt hättest, du willst das mit Medien machen, dann war das halt so, ja, so weit weg irgendwie. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, war in deiner Schulzeit, Eugene, zur heutigen Zeit, aber damals, als ich in der Schule war, da war das halt gar keine Option. Also nee, das war eher so, das war fast dasselbe, als hättest du gesagt, ich will Schauspieler werden.
Ja. Ja, ich weiß nicht, so Dörfern ist halt irgendwie sowas, das kommt schon irgendwie gar nicht in Frage. Vor allem, ich weiß nicht, auf welche Schule du ganz genau gegangen bist, Tim, aber ich glaube, wir sind ja beide Hauptschulgänger, ne? Oder? Bist du auch Hauptschüler?
Ja.
Ja. Vor allem deswegen. Ist ja, aber ja, das ist schon weit weg.
Nee, also ich war im Gymnasium, aber ich muss sagen, also in der Schule selbst war da auch nicht viel los, medientechnisch. Also da hatten wir mal irgendwann so ein, ja, vielleicht mal so eine Arbeitsgruppe oder irgendwie mal zwei Wochen.
Also das war dann schon Eigeninitiativ?
Ja, also das, klar, das war also, wie gesagt, eher so nach der Schule dann. Also ich hatte zum Beispiel während der Schule habe ich so kleine Filmprojekte mal irgendwie gemacht. Also zum Beispiel hatte ich unsere Studienfahrt, so hieß das ja, also so die letzte Klassenfahrt, die große, die man gemacht hat. Da sind wir nach Paris gefahren, da habe ich zum Beispiel, kann ich das erzählen? Ja, doch, kann ich erzählen. Da haben wir uns ein...
Notfallschein raus.
Nee, es war so ein bisschen, vielleicht so ein bisschen halblegal, aber egal, auf jeden Fall haben wir uns einen Camcorder gekauft von irgendwie Mediamarkt oder so. Und dann habe ich mit diesem Camcorder halt diese ganze Studienfahrt so begleitet und danach daraus so einen Film geschnitten. Aber nach der Studienfahrt, nach dieser einen Woche, wo wir zurückkommen, habe ich natürlich das Ding wieder abgegeben, also wieder umgetauscht, weil das viel zu teuer war und ich das Geld wieder zurück brauchte. Das war so das Ding. Naja, auf jeden Fall war das halt so dieses, weißt du, so, das waren so die ersten Schritte, wo man dann halt, keine Ahnung, also kennen ja vielleicht noch Leute so Magix, Movie Maker und solche,
ja,
Sachen.
Ja.
So, da hat man damals so geschnitten. Also das waren eigentlich so die ersten Schritte. Da hat jetzt die Schule, würde ich sagen, gar nicht so viel zu beigetragen. Also die Schule war eher so, was das Jura-Ding anging, so weil ich, wie gesagt, weil ich da Rechtskunde hatte und so. Aber was das Mediending anging, da gab es kaum was. Also da haben wir vielleicht mal hier und da so eine Woche irgendeinen Kurs gehabt, aber mehr nicht. So, und das kam dann eigentlich erst so ein bisschen durch, wie gesagt, durch so Selbststudium. Also halt so, wie gesagt, so ganz schlecht mit Magix Movie Maker und danach dann eben wirklich dieses FSJ, wo ich dann so gesagt habe, ey, okay, das ist richtig geil.
Hm. Ja, aber also wenn ich daran denke, also das haben wir ähnlich, also ich habe auch immer viel begleitet mit Kamera und auch tatsächlich auf Magix geschnitten, auch so erstmal Gamescom und so Zeug. Eugene, du hast ja auch YouTube-Videos gemacht zum Beispiel so für dich und deine Freunde. Ja, also ich glaube, so was das Hobby angeht, hatten wir das beide auch, aber wenn es dann in die Berufsrichtung ging, wie gesagt, das war halt einfach so fern hier, dass das wäre, ja, als hättest du gesagt, ich will Musiker oder Schauspieler werden, und da war halt auch von den Eltern das nicht das Verständnis da, dass sie gesagt hätten, ja, mach das mal, sondern da war eher, mach mal was Gescheites in die Richtung noch. Ich glaube, da ist man halt in der Großstadt vielleicht schon besser aufgehoben. Oder halt, wenn die Eltern da vielleicht offener sind und mehr Erfahrung haben in dem Themenbereich. Aber wie gesagt, also für mich wäre das gar nicht in Frage gekommen. Also das
aber ich glaube nicht vorstellbar gewesen. Es gibt doch bestimmt keine Elterngruppe, die so jetzt wirklich sagen würde, mit so Mediending, weißt du, dass die das so voll unterstützen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt irgendwelche Eltern sagen, hier, ja,
finde ich. Das sagst du nur, weil du deine Eltern kennst. Ich glaube schon, dass es da Eltern gibt, die sagen, also warum denn nicht?
Ja, denkst du?
Aber ich denke schon. Aber ich glaube, das.
Naja, gibt's schon, aber ich finde schon, dass es, also man hat das schon häufig im Medienbereich, gerade da ich zum Beispiel dadurch, dass es ja so ein Beruf ist, wo du wenig Sicherheiten hast, oftmals, ne? Also du hast halt, keine Ahnung, zum Beispiel, du bist im TV-Bereich, oftmals sind so Stellen dann daran gekoppelt, wie lang so ein Format geht. Also wenn du dann für irgendein, nehmen wir mal jetzt bei uns, Game 2 angestellt bist, ne, dann ist natürlich dein Job immer so ein bisschen davon abhängig, meistens, wie lange ist das Format noch bestätigt irgendwie und so Sachen. Und deswegen, das ist auch immer so ein Ding, was dann bei Eltern oftmals wichtig ist, ja, sag mal, ist das denn auch, bist du denn da unbefristet angestellt und ist das denn eine Perspektive für die Zukunft? Und dann sagst du immer so, naja, doch schon. Ich meine, klar, wenn das Format jetzt abgesetzt wird, dann ist die Frage, wie lange es dann noch geht. Also, ne, da haben immer Eltern nicht so viel Bock drauf. Aber ja, das gehört zum Medienbereich einfach mit so ein bisschen mit dazu. Also, du hast jetzt vielleicht nicht unbedingt die Perspektive, ja, hier werde ich auf jeden Fall noch 20 Jahre arbeiten oder bis zur Rente. Aber dafür hast du auch viele Möglichkeiten, einen neuen Job zu finden und zu wechseln und so. Also ja, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen.
Ja, ich meine, das ist auch wahrscheinlich nicht böswillig von Eltern, die da nicht dahinter stehen, sondern wie du gesagt hast, eben auch die Sorge, dass das Kind irgendwie einen Beruf hat, der halt nicht sicher ist. Was das Thema angeht, wenn wir jetzt noch in der Anfangszeit sind, wenn wir dann auf den Bereich Konsum kommen, hattest du irgendwie Vorbilder, wo du dir angeschaut hast, gesagt, ja, das ist die Richtung, das würde ich gerne machen, oder was war denn so, also der Einfluss, den du hattest, warum du Videos schneiden wolltest?
Das ist eine gute Frage, ey, wenn ich jetzt mal so überlege. Also so jetzt so direkt Vorbilder, sage ich mal jetzt, wo ich jetzt sagen könnte, okay, diese Person oder diese Person, das müsste ich sagen, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig. Also ich habe auf jeden Fall...
Weißt du noch, was du zu der Zeit so geschaut hast irgendwie?
Ja, also was Videospiele angeht, auf jeden Fall Game One so. Das war halt schon das, wo ich gesagt habe, so ey, das finde ich richtig geil. Also diesen Content finde ich einfach cool. Mag so die Art und Weise, wie die über Videospiele reden und dass sie sich halt nicht so ernst nehmen und so. Und dass es lustig ist und... irgendwie, dass man die Möglichkeit hat, da so Sketche zu machen, Einspieler und so. Das fand ich halt schon geil. Also videospielmäßig, muss ich sagen, war ich immer großer GamePro-Leser. Und das waren auch auf jeden Fall so meine Helden damals, also oder beziehungsweise auch bei mir im Freundeskreis, ne? Also wir haben immer GamePro gelesen und oder GameStar und haben dann halt reingeguckt, was die sagen, wenn man sich ein neues Spiel kaufen wollte oder so. Das war schon sehr, sehr wichtig, was damals so dann im Magazin stand. Aber ja, wie gesagt, Game One auch. Also das war so dieses Videospiel-Ding. Und so videomäßig, aber wüsste ich nicht mehr. Also ich weiß auf jeden Fall, dass man, ne, das war halt so die Zeit, also ich kann mich noch erinnern, das erste Mal, dass ich YouTube gesehen habe, das hat mir meine französische Austauschschülerin, hat mir das gezeigt. So. So, da hat die gesagt, hä, kennst du nicht YouTube? Ich so, hä, was ist denn YouTube? Und dann hat die mir das gezeigt, so am Rechner, und meinte so, ja, hier sind so derbe viele Videos und so, bla bla bla. Und dann hat die mir ein Video gezeigt, so also ein Musikvideo von Buba. Kennt ihr Buba?
Ja, aus natürlich.
Frankreich? Nee,
ja. Ich hab ein Buba-Tattoo.
Ach, krank, was? Okay, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, siehst du, so hat er mir gezeigt und ich fand auch Buba richtig nice und so. Und und das war so der Moment, wo ich YouTube entdeckt habe. Und dann war natürlich YouTube so ein großes Ding, ne? Wo ich dann so dachte, ach krass, guck mal hier, machen alle Videos und so, ist ja geil. Und ich glaube auch heutzutage, ne? Also vielleicht mal so, weil ihr meintet, ja, auf dem Dorf ist das schwierig und so mit Medien. Aber so heutzutage, wenn es kommen ja sehr viele Leute auch zu uns, um jetzt anzufangen so mit dem ganzen Ding, ne? Irgendwie Praktikum zu machen oder ein Volo oder sonst was. Und heutzutage ist das halt einfach sehr, sehr krass einfach, ne? Wie viele Leute selbst schon so skilled sind einfach in diesem ganzen Videobereich, einfach durch dieses YouTube-Ding. Und halt also so viele Skills einfach schon haben und so fertig dann sind, ja, die schon perfekt Videoschnitt beherrschen und so. Einfach nur, weil sie irgendwie, ne, YouTube-Videos und vielleicht einen eigenen Kanal haben und natürlich dann auch das auch gelernt haben über irgendwie Tutorials und so. Also das ist schon heftig. Das kannst du gar nicht vergleichen mit früher. Das ist schon echt krass.
Ja. Ich glaube, also der Schritt, der halt auch noch dann da ist, ist natürlich auch, dass man sich das traut und es macht. So, ist ja nicht nur die Möglichkeit, die auf dem Dorf weniger ist, das hat sich wahrscheinlich geändert, dass da jeder mehr selbst sein Ding machen kann, aber ist natürlich auch nochmal dann den Mut zu haben, den Schritt zu gehen, dann ist halt was anderes, wenn ich dann hier im Dorf bleibe und irgendwie im Betrieb arbeite, der natürlich hier ist, oder ob ich sage, jo, ich packe jetzt meine Sachen, ziehe eine andere Stadt und setze alles auf die Karte, also ich meine, da ist natürlich dann auch nochmal der Mut dahinter, das erstmal durchzuziehen, was dann vielleicht auch bei vielen ein Punkt ist, wo sie sagen, nee, das ist lieber dann was Sicheres.
Vor allem früher, glaube ich auch. Also heutzutage eher, aber ich finde das früher,
denke ich mal, krass. Ja, leichter heutzutage. Ja, leichter heutzutage wahrscheinlich, aber trotzdem. Also ich meine, wenn du jetzt sagen würdest, ich weiß nicht, ich ziehe vom Elternhaus aus und in eine fremde Stadt erstmal, um dort ein Medienpraktikum zu machen, ist halt schon ein größerer Schritt nochmal, wenn du eh schon praktisch irgendwo in dem Bereich wohnst, ja, und sagen kannst, ja, ich bewerbe mich da mal. So, dann haben wir Jugendzeit abgehakt. Dann hast du dich, wie kam es dann zur Rocket Beans-Anstellung? Also ich denke mal, du hast dich ganz neu beworben und dann ging's da los?
Ja, so halb. Also das war halt so, dass ich erstmal nach dem Studium, ich habe ja da eh, wie gesagt, die ganze Zeit da in diesem Sender gearbeitet. Dann hatte ich da dann irgendwann so ein Videospielformat, was ich da halt auch schon gemacht habe, das war immer so einmal im Monat irgendwie, die neuen Releases irgendwie anspielen, immer so ein paar Spiele dann raussuchen, die man irgendwie vorgestellt hat und so weiter und so fort. Das war da halt so eine Rubrik, die ich hatte. Und da bin ich dann so ein bisschen, habe ich dann schon mal so ein bisschen, ja, Erfahrung gesammelt, wie so dieses Videojournalismus-Ding abläuft, ne? Also zum Beispiel Verbindungen zu Publishern aufbauen, irgendwie Rezensionsexemplare geschickt bekommen, irgendwie Texte schreiben und so weiter. Natürlich wusste man das halt nur so ein bisschen, wie das halt fertig aussehen soll, wenn es fertig ist, ne? Denn zum Beispiel das gab es ja damals auch noch, ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber so GamePro, GameStar hatten ja zum Beispiel auch immer so die Heft-DVD, kennt ihr das noch?
Ja, 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 natürlich. Die wurden immer geklaut, also nicht von mir, aber
ja, ja, genau, da war das immer, das war halt so eine DVD, die lag dann halt dem Magazin bei. Das ist halt heutzutage irgendwie kompletter Bullshit. Also das klingt dumm. Aber auf jeden Fall war da so eine DVD, die da in der Zeitschrift drin lag. Und die konnte man sich dann halt angucken auf seinem DVD-Player. Und da waren dann halt Video-Reviews drauf. Also, ne? Und dann hast du dir das halt angeguckt irgendwie. Und das war, ja, im Prinzip jetzt wie heutzutage ein YouTube-Video, wenn jemand irgendwie. Ich meine, GameStar zum Beispiel machen das ja immer noch, dass die halt so Testvideos einfach auf dem YouTube-Kanal ballern. Und so diese Videos waren vorher auf dieser DVD. Naja, und das war natürlich auch so ein Vorbild, wo man sich dann gesagt hat, ah, okay, so sieht das aus und so. Und so wird das bebildert. Und wenn ich jetzt sage, hier, das Kampfsystem, dann mache ich so und so. Also das war schon irgendwie so das Ding. Und dann habe ich mich halt nach dem Studium dann irgendwann beworben, erstmal bei Computec. Das war halt ein Verlag, der halt so PC Games und so gemacht hat, PC Games Hardware, mein MMO und was weiß ich, tausend andere Sachen. Und da habe ich dann erstmal ein Praktikum gemacht und habe dann da irgendwie eine Online-News-Redaktion mitgeschrieben und habe dann halt auch natürlich immer versucht, so irgendwie in dieses Videoding wieder reinzukommen. Und dann hatten die da auch so eine kleine Videoabteilung. Übrigens, damals in der Videoabteilung hat Mayri Stritter mitgearbeitet. Grüße gehen raus. die man ja jetzt auch noch kennt, natürlich von zum Beispiel Orkenspalter und so, ne, die jetzt ganz viel so Pen-and-Paper-Krams macht. Ja. Auch hier und da mal bei Rocket Beans war und so. Und da habe ich mich versucht, immer so reinzusneaken. Und habe dann mal so versucht, Urlaubsvertretung zu machen. Und so, wenn die mal nicht da waren, dann habe ich mal gesagt, ja, ich könnte auch vielleicht mal die Videos schneiden und so. Naja, so lief das dann ab und dann irgendwann war das dann vorbei, das Praktikum, und dann hat er mich halt so, war dann so die Frage irgendwie von meinem damaligen Chefredakteur, ja, was hast du denn jetzt vor und so, und ich meinte so, ey, ja, ist richtig geil, wäre halt Game One, ne? Da habe ich halt so Bock drauf, und er so, ach so, ja, easy, okay, dann, ich kenne doch ja Chris Gürnt, kenne ich auch, dann schicke ich dem das einfach mal, deine Bewerbung, mach doch mal eine fertig, schick die mal rüber. Ich so, ja gut, alles klar, Bewerbung hingeschickt, er so, zack. So, Naja, und dann war irgendwann Gamescom und irgendwie so 2 Tage vor der Gamescom oder so, wo ich dann schon wieder, sag ich mal, für mein, in Anführungszeichen, eigenes Format da irgendwie gearbeitet habe und dann halt auch Berichterstattung von der Gamescom gemacht habe, rief dann auf meinem Handy auf einmal Budi an. So. Und ich so, hallo, ja, hier ist Budi. Ich so, hä, was, Alter? Okay. Naja, ja, wir haben hier deine Bewerbung gesehen und so, ja, komm doch mal vorbei zum Bewerbungsgespräch. Ich so, ja, alles klar, na gut, jetzt ist ja erstmal Gamescom, ja, machen wir danach dann einfach und so, bla. Naja, und so ging es dann halt los.
Stark. Ja, also ich kann es ja auch aus Zuschauersicht nachempfinden, wie es sich wohl angefühlt hat, wenn man dann so einen Anruf von Budi kriegt oder also auch Christian Gürnt, haben wir auch hier schon einen Podcast so oft erwähnt. Ich glaube, ohne Gürnt würden wir auch keinen Podcast machen. Also so für uns ist das eine Podcast-Legende. Also das waren so die ersten Podcasts, die wir gehört haben. Muss auf jeden Fall verrückt sein, wenn man dann da plötzlich reinrutscht.
Es ist einfach so lustig heutzutage, das so zu denken, dass das damals wirklich noch so Budi, also das ist halt so geil, weißt du, so damals Game One, das war noch so klein. Mhm. Also da haben wirklich so Personalmanagement und so, das haben damals halt dann eben Etienne und Budi gemacht. Ja. So, Etienne ist die Bewerbung durchgegangen und Budi hat dann die Leute angerufen und im Bewerbungsgespräch saß ich halt auch so mit Budi und, mit Trant und Eddie.
Ja, dann ist man auch noch doppelt nervös.
Das ist heutzutage, ist das undenkbar. Ja. Das ist einfach undenkbar heutzutage. Ja, ich meine, jetzt arbeiten bei Rocket Beans irgendwie 120 Leute oder so. Also niemals im Leben. Also es ist echt immer so geil, wenn man daran so
denkt. Ja, das ist wirklich. Also auf jeden Fall eine verrückte Story, die wird, glaube ich, auch nie langweilig, wenn dem jemanden erzählt. Du hast dann bei Rocket Beans erst hinter der Kamera gearbeitet. Also ich glaube, als ich dich das erste Mal gesehen habe, warst du Kameramann auf der Gamescom für Kino Plus, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja, klar, also ich habe ja immer hinter der Kamera gearbeitet, ne? Also ich bin ja sowieso ein hinter der Kamera Mensch. Das ist natürlich immer so ein bisschen, bei Game One war das schon so, bei Rocket Beans ist das auch so, jeder, also die meisten Leute, die hinter der Kamera arbeiten, müssen auch irgendwann mal vor die Kamera, einfach weil es so nicht so viele Leute gibt. Aber ja, das hat mir auch immer am meisten Spaß gemacht. Also ich bin jetzt auch heutzutage noch jemand, der jetzt eigentlich, sag ich mal, nur vor die Kamera geht, wenn es unbedingt sein muss. Und wenn man da irgendwie gebraucht wird, aber so dieses ganze hinter der Kamera Ding, das macht mir eigentlich schon mehr Spaß und ich finde auch, da ist eher mein Talent gut aufgehoben, weil das ist halt ein Skill, den man haben muss, ne? Das finde ich halt so. Also du merkst ja zum Beispiel bei den Hosts, also damit meine ich Simon Budi, Etienne Nils und so weiter, aber auch alle anderen, die da vor der Kamera sind, was weiß ich, Krogi, Wirt, Esther, Janina und so weiter und so fort, du merkst einfach, die haben so ein vor der Kamera gehen, also das ist irgendwie so ein, das kannst du nicht erklären, die Leute sind einfach on cam und du hast irgendwie das Gefühl, da passiert irgendwas, die connecten irgendwie und wirken halt irgendwie vor der Cam, ja, und klar, ne, das ist dann halt immer so, ob man das dann gut findet, wie die wirken oder nicht, das ist immer noch so eine andere Frage, aber so dieses, dass die einfach so, dass die wirken, überhaupt wirken, das hat halt nicht jeder. Und das, und zum Beispiel ich auch nicht. Deswegen bin ich immer eher hinter der Cam, weil das ist halt, das vergessen Leute manchmal, dass das halt wirklich schon dieses On-Cam-Ding, das ist nicht einfach nur setz dich vor die Cam, sondern da musst du schon auch was drauf haben. Klar. Das ist schon echt wichtig und da gehört auch echt viel Erfahrung, viel Talent und so dazu und auch viel Handwerk. Und das ist jetzt nicht so mein Hauptskill.
Ja, du hast dann damals einfach, weil ein Kameramann gebraucht wurde, also als Kameramann gearbeitet, oder war das auch wirklich dein Hauptjob erstmal?
Ja, also Kamera konnte ich, das Geile war halt, ich kam halt ja von diesem Bürgermediensender, vom offenen Kanal Magdeburg, und da war es halt, das war zum damaligen Zeitpunkt eigentlich ähnlich wie Rocket Beans jetzt ist. Also so die Größe, ne, also als Rocket Beans losging, ne? Also du hast halt einen Sender gehabt, aber sehr, sehr wenig Leute, die diesen Sender betreiben. Und deswegen musste eigentlich jeder alles können. Und das war eigentlich perfekt, um dann halt bei Rocket Beans anzufangen. Weil, klar, also da musste jeder eine Kamera halten können, du musstest drehen können, du musstest schneiden können, du musstest irgendwie wissen, keine Ahnung, wie ein Bildmischer funktioniert, diese ganzen Sachen. Und das konnte ich halt alles. Und deswegen, ja, habe ich natürlich dann diese ganzen Sachen auch gemacht. Also ich habe natürlich direkt mich da in den Schnitt gesetzt, habe irgendwelche Videos geschnitten. Bei der Gamescom, ja klar, da müssen Leute irgendwie filmen, das heißt, ich habe dann Kamera gemacht, also das war immer schon so einer, oder ja, ein Skill, der immer gerne benutzt wurde, dass ich einfach eigentlich so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau war.
Das ist auch, klar, auch viele. Also ich weiß nicht, ob es nur bei Rocket Beans so ist oder generell im Medienbereich, aber ich habe jetzt halt Rocket Beans am meisten verfolgt. Und das ist, glaube ich, aber oft so. Also da hat man schon viele Menschen gesehen, die oft in vielen verschiedenen Positionen arbeiten.
Ja, heutzutage ist das auf jeden Fall ultra wichtig. Damals würde ich sagen, auch schon, aber noch früher war das eher untypisch. Ne? Also da hattest du wirklich... Kameramann ist Kameramann, so, der macht auch sonst nichts. Also ein Redakteur ist ein Redakteur, ein Tonmann ist ein Tonmann oder eine Tonfrau oder eine Kamerafrau, ne? Also da waren das so ganz klar abgegliedert, diese ganzen einzelnen Jobs. Und heutzutage ist es halt so, naja, klar, du musst alles können, ja? Also da wird dann irgendwie, wenn du irgendeinen Beitrag produzieren sollst, da werden teilweise ja auch wirklich einfach nur VJs, nennt man das ja dann, einfach einzelne Leute hingeschickt, die dann alles machen müssen. Die schreiben den Beitrag, sprechen den Off-Text, filmen auch alles, führen alle Interviews, hängen irgendwie eine Funke an die Kamera und machen auch noch Ton mit. Also das ist halt leider heutzutage manchmal echt so ein bisschen auf Sparflamme, was natürlich irgendwie auch schade ist.
Also YouTube, wenn du eine Frage dazu hast, irgendwas, dann schmeiß einfach rein, gell? Ansonsten arbeite ich nämlich hier meine Liste ab, was ich vor...
Ja, ich wollte nur noch mal sagen, weil Tim ja gesagt hat, er ist nicht so ein On-Cam-Mensch. Ich finde es aber, es hat man zum Beispiel als Zuschauersicht jetzt zum null zu spüren bekommen. Also ich dachte immer ganz lange, dass du voll der Typ ist, der voll gern vor der Cam ist. Ja, so.
Sau.
Nein, das jetzt auch nicht, aber... eigentlich das Gegenteil halt so, dachte ich als Zuschauer.
Ja, nö, also ich finde nicht, also ich meine, klar, kann man das mal machen und so und generell auch über die Zeit, ne? Ich meine, du, wenn du hinter der Kamera bist, das ist immer so dieses Ding, du weißt ja dann, was du von den Leuten vor der Kamera erwartest und was die im besten Fall machen sollen. Wenn du dann selber mal vor der Kamera bist, dann versuchst du das natürlich immer umzusetzen, so gefühlt, wenn ich jetzt hinter der Kamera wäre, dann würde ich das gut finden, wenn ich so und so mache, so auf den. Aber ja, wie gesagt, also ich finde halt so dieses richtige, dieses, ja, dieses Kameragehen, das fehlt mir so ein bisschen so. Das, ich habe immer so das Gefühl, wenn ich vor der Kamera bin, dann ist das halt jemand von hinter der Kamera, der vor der Kamera sitzt. So.
Aber
weißt du, so das so,
ja, ich
so
glaube, es ist
halt. Und das halt, das hast du halt bei so Leuten wie.
Sich selbst zu sehen, ist immer irgendwie auch ein bisschen seltsamer als das bei anderen zu beobachten. Ich glaube, die meisten Leute haben.
Ja, ich glaube, es liegt nicht. Ja. Auf jeden Fall, aber ich würde sagen, bei mir kann ich es einschätzen, dass es jetzt nicht nur das ist. Also mein Beispiel. Weißt du so, ich habe zum Beispiel damals, Janina hat ja damals bei uns Praktikum gemacht. Bei Game 2. Und dann halt auch ein Volontariat und so weiter bei Game 2. Und da habe ich so direkt gesehen, okay, die hat das einfach. So, das habe ich so direkt gesehen irgendwie, dass die wirkt einfach vor der Cam so. Und dann habe ich, ne, dann hast du sie mal irgendwie zum Beispiel mal die News machen lassen oder so. Und dann, ja, das merkt man dann irgendwie relativ schnell, finde ich, wenn man so ein bisschen Erfahrung hat, dass die Leute dann einfach vor die Kamera, also es gibt so Leute, die gehören einfach vor die Kamera, weil die interessant sind. So, du guckst denen gerne zu, die haben irgendwie... Also, oder auch natürlich bei den Hosts, wie gesagt, Simon Budi und so, du kannst die ja überall reinsetzen. Du kannst die irgendwo hinsetzen. Das war ja auch damals bei Rocket Beans immer so. Ich meine, wir hatten sau viele Sendungen, die waren total beschissen vorbereitet. Weil wir hatten ja gar keine Leute dafür. Ich weiß noch, Bonjour damals zum Beispiel, das war so eine Sendung, die ich damals gemacht habe für Rocket Beans. Die kam jede Woche, das waren so 2,5 Stunden Sendungslänge oder so. Die musste ich eigentlich vom Ding her alleine vorbereiten, immer. Jede Woche, 2,5 Stunden Sendung. So, und naja, da gab es natürlich keine Inhalte, ja. Also ich meine, was so. Aber das Geile war, du hast dann halt so Leute wie, keine Ahnung, Etienne und Nils, die setzt du dann da halt hin. Ich meine, denen ist eigentlich vom Ding her scheißegal, was du vorbereitet hast. Die machen da immer irgendwie was Geiles draus, einfach durch ihre Personalities, ja. Also einfach, weil die's halt drauf haben, vor der Kamera halt irgendwas zu machen, wo die Leute sagen, oh ja, geil, da guck ich gerne zu.
Auch große Wrestling-Fans und ich weiß genau, was du meinst damit, weil da wird es einfach mit It beschrieben. Also man sagt immer bei Wrestling, man kann natürlich den Sport trainieren, man kann einen guten Körper haben, man kann athletisch sein, aber manche Leute haben einfach nicht dieses It, so dass die einfach mit den Fans connecten. Das ist das, was man nicht üben kann. Die haben einfach eine Ausstrahlung von Natur aus, wenn die ein Mic in die Hand nehmen und dann sind die einfach was Besonderes und das ist das, was man einem Wrestler auch nicht beibringen kann. Und ich glaube, das meinst du wahrscheinlich auch mit dieser Ausstrahlung, die man hat, wenn er einfach vor die Kamera tritt.
Ja, du kannst das nicht erklären. Das ist wirklich einfach irgendwas, was man merkt. Ja.
Du hast gerade eben angesprochen, da, ich weiß gar nicht, was genau es war, aber es hat auf jeden Fall eine Frage aufgeworfen in meinem Kopf. Internet ist ja so das neue Medium und alle wollen modern sein und auch die ganzen Fernsehsender versuchen irgendwie rüberzukommen. Man hat so einen Kai Pflaume, der plötzlich YouTube macht und so weiter. Das ist ja auch alles verständlich. Was ich aber wiederum nicht verstehe, ist, warum unter den Medienschaffenden das TV noch so einen hohen Stellenwert hat. Also kannst du mir als Medienmachender erklären, warum es immer noch besonders ist, im TV zu laufen, obwohl das eigentlich ein veraltetes Konzept ist, wo jeder eher raus will? Und dann ist es aber auf der anderen Seite trotzdem so, für alle besonders, wenn man noch im TV läuft.
Naja, also da muss man jetzt natürlich mal überlegen, ein veraltetes Konzept für wen, ne? Also ich meine, für uns jetzt, wir sind ja alle noch junge Hüpfer sozusagen, für uns ist es natürlich so, ja, wir gucken die ganze Zeit YouTube, wir gucken Twitch und so und ne, wir gucken jetzt nicht mehr so viel TV, höchstens vielleicht mal, wenn gerade EM ist oder so. Ja. Aber es gibt natürlich einfach viele, also sau viele Leute, die natürlich schon noch TV gucken und das sind halt ältere Menschen. So, und ne, wenn du jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt die Daten nicht genau da, aber so das Klischee ist ja immer, was ja eigentlich auch stimmt, ne? Also wenn du jetzt irgendwie dir zum Beispiel vom ZDF den durchschnittlichen Zuschauer anguckst, dann sind das dann immer so Zahlen von irgendwie 65 Jahre oder so. Mhm. Ne, das kann, auf der einen Seite heißt das natürlich, okay, krass, das Fernsehen ist sau alt geworden und die haben ein Problem damit, neue Zielgruppen zu erschließen, beziehungsweise die Jüngeren nachzuholen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, das ist deren Zielgruppe, ja? Also das ist das Programm, was die machen. Das muss sich natürlich irgendwie auch daran orientieren, welche Leute da zuschauen. Und das sind halt vor allem ältere Leute, ne? Also das ist immer so dieser Spagat, dass du natürlich auf der einen Seite, und wir sind ja immer so ein Format auch gewesen, ja? Also wir waren immer so die Leute, die dann gesagt haben, ja, euch gucken ja ganz viele junge Leute, also junge Leute heißt dann 30, ja?
Das ist auch jung, ich weiß nicht, was du hast.
ja, nee, doch, klar. euch gucken ja so viele junge Leute und deswegen ne, habt ihr vielleicht die Chance, haben wir durch euch die Chance, sag ich mal, die jüngeren Leute wieder zu erreichen, sag ich mal. Ne, aber ja, deswegen muss man immer so ein bisschen gucken. Aus unserer Perspektive wirkt das natürlich alles total veraltet. Aus der Perspektive von älteren Leuten ist das einfach etwas, was schon immer da war, was die natürlich total komisch finden würden, wenn es auf einmal nicht mehr da ist. So, wo ist jetzt mein Fernsehen hin? Diesen Spagat zu machen, ist natürlich für Sender auch nicht so leicht. Weil wenn du jetzt nur auf junge Leute setzen würdest, wäre es natürlich auch Quatsch, weil du deine Hauptzielgruppe dann vergraulst, weißt du? Also, ja. Aber trotzdem würde ich sagen, und das ist ja auch so ein Ding, irgendwann muss man sich schon mal überlegen, wohin mit diesem ganzen Fernsehding. Und ich würde mir auch wünschen, dass da auf jeden Fall ein paar mutigere Entscheidungen mal getroffen werden.
Aber ist es wirtschaftlich gesehen?
Aber ist es nicht auch...
Sorry.
Du sagst
irgendwie, mach.
ich würde sagen, ist es aber nicht auch bei so Zeitungen und so? Ich meine, wenn den Leuten ihre Zeitung weggenommen wird, irgendwann einfach von einem Tag auf den anderen, wäre es ja auch irgendwie komisch oder blöd. Deswegen, Zeitung hat ja auch diese eine Zielgruppe, das sind die Älteren. Und ich glaube, das kannst du ja mit Fernseher eigentlich auch ganz gut
vergleichen. Ja, tatsächlich, so. Ist das gleiche Beispiel, ja, stimmt.
Genau, ja, ja.
Aber ich frage mich halt, ist es
Nee, das ist aber auch genau das Problem, ne? Weil wenn du die Zeitung jetzt mal als Beispiel nimmst, also da hat das halt einfach nicht geklappt. Also da, beziehungsweise das ist der Zeitung zum Verhängnis geworden. Mhm. Die haben halt natürlich nicht geschafft, irgendwie, ne, Online-Portale, ja klar, das mag funktionieren, aber ich meine, viele Zeitschriften und auch Zeitungen sind natürlich auch einfach weg, weil sie die Auflagen nicht mehr geschafft haben und weil dann halt irgendwann nicht mehr genug Geld reinkommt, weil das weil du Anzeigen nicht mehr so teuer verkaufen kannst und so weiter.
Und auch vor allem nicht so schnell
eingestellt werden. Und es wäre natürlich.
Also ich meine, bei der Zeitung muss man warten auf den nächsten Tag und wenn du ein Online-Portal hast, hast du halt die News innerhalb von 2 Minuten gefühlt.
Ja, genau. Ja, und da kommen die dann halt nicht mehr mit. Ich meine, klar, da ist ein neues Medium, was entsteht. Ist ja auch die Frage, ob das nur an schlechten Entscheidungen liegt oder vielleicht auch einfach, ob man da halt nichts machen kann, ja, also dem Internet gegenüber irgendwie machtlos ist. Aber auf jeden Fall sind viele Zeitungen natürlich jetzt weg. Und das Fernsehen muss natürlich aufpassen, dass es dann nicht irgendwann beim Fernsehen genauso ist, ne? Also da muss man sich schon überlegen, wie man da in Zukunft agiert, dass man irgendwie noch ein Player am Markt bleiben kann. Und nicht irgendwann
irrelevant. Aber genau das meinte ich, das Fernsehen hat eigentlich das Problem, dass es aufpassen muss, nicht auszusterben und eigentlich sitzt das Fernseher am kürzeren Hebel. Aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass Medienschaffende wenn sie es schaffen, ins Fernsehen zu kommen, darauf stolzer sind, als wenn sie irgendwas im Internet machen. Das hat irgendwie gefühlt, ich weiß, vielleicht ist es auch nur meine Wahrnehmung, kannst du ja gleich mal aus deiner Sicht sagen, aber ich habe immer das Gefühl, dass Leute, obwohl, wie du gerade gesagt hast, das TV eigentlich das aussterbende Medium ist, trotzdem immer dann, boah, ich habe es ins TV geschafft. Das ist irgendwie nochmal was Besonderes, als einfach im Internet stattzufinden. Das ist irgendwie, in meinem Kopf ist es ein bisschen paradox. Ja. Also das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, als Konsument zumindest.
Also ich würde mal sagen, hauptsächlich liegt das daran, dass natürlich im Fernsehen einfach auch mehr, also größere Budgets sind. Also da sind die großen Shows, die großen teuren Sachen irgendwie, ne, du hast ja immer noch das Geld, was zum Beispiel über Fernsehwerbung reinkommt oder das Geld, was zum Beispiel öffentlich-rechtliche Sender jetzt in ihr Fernsehprogramm investieren, das ist einfach natürlich viel, viel höher, viel, viel mehr als das, was jetzt in irgendwelche Online-Formate, in irgendwelche Online-Only für die Mediathek-Formate gesteckt wird oder was, keine Ahnung, irgendein Videoportal im Internet oder irgendein Zeitschriftenportal, ein Online-Portal irgendwie investiert. Und dadurch hast du natürlich einfach schon mal so dieses Prestige-Ding, dass du sagst, oh, guck mal, jetzt sind wir endlich im Fernsehen angelangt, jetzt haben wir hier den Shiny Floor und jetzt haben wir hier irgendwie die großen Budgets und jetzt können wir mal richtig reinklatschen. Weißt du, so das ja. ist, glaube ich, so das, wo das herkommt. Und natürlich dementsprechend sind auch die Redaktionen dann eben so, also im Kleinen war das zum Beispiel auch schon bei Computec damals so. Ich war ja damals bei Computec Online-Portal, hieß, ne, du schreibst halt irgendwelche Artikel für die Webseite. Und dann gab es die Zeitungsredaktion, die haben damals das Magazin gemacht. Und das war selbst bei Computec immer schon so, dass das die Krassen waren. So, oh, und wenn du so, du wolltest, vielleicht schaffe ich es irgendwann mal fürs Magazin was zu schreiben, das wäre so geil, ne? Und die beim in der Zeitungsredaktion, die waren auch immer so ein bisschen, ja, wir sind hier die Zeitungsredaktion und naja, ihr seid ja nur die Onliner, ne?
Also. Ja, das ist ja schon verrückt. Also ich verstehe dieses Prestigedenken dahinter, aber wenn man das irgendwie mal so von außen betrachtet, ist es eigentlich schon verrückt, dass die Aussterbende, oh, ist böse gesagt, weil die wirklich aussterben, aber auch im übertragenen Sinne aussterbenden Medien sich halt immer noch größer fühlen oder sich als was Besseres fühlen, als das, was eigentlich die gerade überholt. Ist schon ein bisschen verrückt einfach.
Aber ey, du sprichst da schon einen guten Punkt an, weil ich meine, das ist natürlich eigentlich genau das, was sich ändern muss, ne? Und was sich auch ändert, also das ist schon im Wandel begriffen, muss man jetzt sagen, es gibt ja jetzt, sag ich mal, viele Sachen, die auch schon nur in online investiert werden. Also nehmen wir mal zum Beispiel als Beispiel RTL. Früher war da alles natürlich nur auf TV. Und wenn irgendwas nicht im TV läuft, dann ist es weg. Also dann wird da auch gar nichts investiert. Heutzutage hast du ja so viele Sendungen, die wirklich nur für RTL Plus produziert werden. Ne, das, ja. das ist natürlich schon einfach, das kannst du gar nicht vergleichen mit früher. Oder Amazon Prime, ja, sowas wie LOL, also hier Last One Laughing, dass die das halt, das läuft ja nicht im Fernsehen. Das wird ja nur für Amazon Prime halt natürlich aber irgendwie produziert.
Dass sowas wie RTL Plus funktioniert, sehe ich ja. zum Beispiel an meiner Mutter. Also meine Mutter ist natürlich im Alter, die guckt nur TV eigentlich, die hat mit Internet nicht viel zu tun. Und dann habe ich ihr RTL Plus gezeigt. Und dann war auch so, ach, ich kann da mein GZSZ zu jeder Tageszeit schauen, wann ich will. Ich kann die Folgen nachgucken, wenn ich es verpasst habe. Und dann hat es natürlich funktioniert. Und jetzt schaut sie RTL Plus. Also das funktioniert auf jeden Fall. Also das ist...
Naja, also da passiert schon einiges so. Und ich meine, es gibt ja jetzt sogar, das wäre früher auch undenkbar gewesen, dass irgendwelche Sender ihre Formate auf YouTube stellen. Also du hast ja, keine Ahnung, guck dir mal, wie viele Arte-Dokus kannst du dir einfach auf YouTube angucken. Und die sind auch nicht irgendwie gerippt oder so, wie es früher gewesen wäre. Oder musst du irgendwie auf Kinox.to gehen oder so und dir da irgendwas ziehen. Sondern die packen die einfach selber auf YouTube. Und du kannst die einfach bei YouTube gucken. Ne? Oder Game 2 ist ja auch eben, ja. Ne? Wir sind ja auch auf YouTube. Also du musst jetzt nicht in die Mediathek gehen, du musst nicht den Fernseher einschalten. Du kannst einfach das auf YouTube gucken. Und trotzdem kriegen wir sozusagen, also trotzdem werden wir ja bezahlt dafür. Das ist natürlich ganz anders als früher.
Mhm. Jetzt haben wir schon über verschiedene Medienbereiche gesprochen. Ich würde einmal gerne wissen, welches Format, also Podcast, Internetsendung, TV-Format, was auch immer, macht dir als Medienschaffender am meisten Spaß zu produzieren und was konsumierst du am liebsten privat?
Also, mir macht am meisten Spaß tatsächlich immer so diese szenischen Sachen, wie man sagt. Also, szenisch heißt alles, was fiktional ist, also Film, Serien, ne, so, wo du jetzt wirklich so eine Filmproduktion hast. Also, du hast Schauspieler, du hast ein Drehbuch, du hast irgendwie Regie, du hast Ausstattung. So, das sind schon die Sachen, die, finde ich, von der Produktion am meisten Bock machen, weil, und das ist ja auch eigentlich das Schöne so an meinem Job, du hast immer so ein Team und am Ende, und jeder hat so sein, also das ist ja eigentlich bei vielen anderen Jobs auch so, aber das macht mir immer am meisten Bock, dass du halt so ein Team hast und jeder hat so seinen Skill und am Ende kommt so alles zusammen und dann hast du am Ende so ein großes Produkt, was am Ende bei rauskommt und du siehst so genau, dass jeder mit seinem Skill dieses Produkt besser gemacht hat, so. So, also du hast Avengers. Irgendwie eine Idee, das, genau. Und du hast ja immer so eine Idee, das ist immer so der Startpunkt. So, jetzt mal ein Beispiel. Ich sage, hey, ich hätte Bock auf eine Szene, wo, sag ich mal, ein Apfel sich in einen Roboter verwandelt. So, und du denkst dir erstmal, hast du diese Idee erstmal in deinem Kopf und denkst dir so, okay, das ist ja kompletter Bullshit. So, und dann gehst du gehe ich zum Beispiel zu Miri und Miri macht bei uns Kostüme und Requisite und ich sag so, ey, Miri, ich habe so eine Idee mit diesem Apfel und diesem Roboter. Und dann sagt Miri, ah ja, okay, ach geil, ja, okay, das könnte man vielleicht so und so, ja, okay, warte mal, ich überlege mir mal was. So, und dann irgendwann ist dieser Apfelroboter fertig, du guckst ihn an und denkst so, Alter, das ist ja hammergeil. So, genau so habe ich es mir vorgestellt. Du hättest es natürlich selber niemals machen können, niemals umsetzen können, aber du hast halt für alles so Leute, die das eben umsetzen können und dann entsteht diese Idee, die wird dann halt irgendwann real und ist dann vielleicht auch noch geil und lustig und dann kommt noch der Schnitt und dann kommt noch die Kamera und das Licht wird geil gesetzt und es sieht alles nice aus und so und am Ende ist dann irgendwas fertig und du denkst dir so, ey krass, guck mal, was aus meiner Idee geworden ist. Und das ist einfach so ein cooles Gefühl, wo halt natürlich gerade bei so szenischen Sachen passiert das dann halt immer und das macht am meisten Bock einfach.
Auch so, magst du dann eher so, in Anführungszeichen, so kleine Beiträge bei Game 2 zum Beispiel? Oder sind so große Projekte wie so Folge 300 oder sowas so lieber? Also
ja, also Folge 300, sowas ist halt ultra geil. Also das ist schon so Peak-Ding, weil, weißt du, da hast du so viele Leute, die da dran mitarbeiten. Und das ist so ein geiles Teamgefühl einfach. Wenn am Ende so, weißt du, du hast dann, das haben wir ja auch in diesem Making-of, was ich übrigens nur empfehlen kann von der 300, hat man das ja auch gesehen, wenn du dann abgedreht hast, so wenn du das geschafft hast, so wie alles im Kasten ist irgendwie, ne, wie dann alle jubeln und so, oh, ja geil und so, wir haben es geschafft, alle freuen sich auch darauf, das dann natürlich im Schnitt irgendwie zu, also wenn es geschnitten ist, zu sehen und so. Und da hast du so viele Leute, die zusammen an einem einzigen Video arbeiten, das ist einfach das Geilste überhaupt, ey, das ist so cool.
Also das merkt man auch. Also es kommt auf jeden Fall auch in den Videos rüber, auch in den Behind the Scenes und so weiter. Also dass man, da kann man auf jeden Fall mitfiebern und freut sich dann mit dem Team, dass sie sich darüber freuen können. Also das merkt man auf jeden Fall, das kommt gut rüber. Und selber konsumieren, was ist da so medienmäßig dein Favorite? Podcast, TV vielleicht sogar oder welche Medien?
Ja, also ich habe auf jeden Fall immer noch so eine Liebe für TV-Formate irgendwie übrig. Ich gucke mir immer gerne an, was für Ideen Leute kommen. Oftmals, also selten sind es neue Ideen, oftmals sind es Sachen, die entweder schon da waren oder aus irgendeinem anderen Land kommen. Aber auch, wie ist das umgesetzt und so dieses, was man halt von früher, für mich ist das eigentlich so ein Nostalgie-Ding, weißt du, so früher hat man so viel Fernsehen geguckt, jetzt guckt man vielleicht nicht mehr so viel Fernsehen. Aber ich interessiere mich trotzdem noch für das Medium irgendwie und habe so noch so Liebe dafür, für dieses ganze TV-Ding. Deswegen gucke ich da schon immer mal rein. Und ich meine, wie gesagt, bei Erdbeerkäse, bei unserem Trash-TV-Podcast beschäftigen wir uns ja auch jede Woche mit Fernsehen. Ja, also sind ja auch alles, sage ich mal, auch wenn sie jetzt manchmal nur bei RTL Plus laufen oder so, sind ja trotzdem Fernsehformate. Ja. Und ich bin ja auch Chefredakteur von einem Fernsehformat, ja, also selbst wenn Game 2 auf YouTube läuft, das ist ja immer so ein Problem, was wir haben, das ist ja trotzdem eigentlich ein Fernsehformat und ich hatte jetzt am Montag erst wieder, das ist eigentlich geil, Grüße gehen raus an Marie, die kam, das ist eine Volontärin von ZDF Neo, die kam am Montag bei uns dazu und hat mal so einfach als jemand, der noch gar niemals Game 2 geguckt hat, mal gesagt, wie finden wir das, ja? Also wie finde ich das eigentlich, was da läuft? Und das Erste, was die gesagt hat, war, hä? So, für ein YouTube-Video, man sieht eigentlich niemals ein YouTube-Video, wo am Anfang irgendwie jemand im Studio steht und was moderiert. Und ich so, naja, ja, gut, klar. Das ist natürlich eigentlich auch, natürlich sieht man das nicht, ja? Normalerweise in YouTube-Videos sitzen Leute an ihrem Rechner vor ihrem Streaming-Setup und reden da irgendwas in die Kamera und natürlich auch keine Moderation, sondern die reden einfach frei, ja? Und bei uns stehen da halt zwei Leute in einem Studio und sagen so, herzlich, moin, moin und hallo, ne, herzlich willkommen bei Game 2. Allein da geht's schon mal los, das ist einfach nicht YouTube-mäßig.
Ja, also ich fühle mich gerade auch tatsächlich ertappt, weil als du es jetzt gerade nochmal gesagt hast, also ja, Game 2 ist ein TV-Format, für mich persönlich halt nicht, also ich nehme es nicht so wahr, weil ich das nur online konsumiere, also.
Ja, von der Machart, weißt du?
Ja, natürlich, das genau, ja. Aber ja, das ist irgendwie, also für mich ist es Internet, aber klar, also ist natürlich ein TV-Format und das merkt man natürlich auch, klar.
Aber weißt du, auf der anderen Seite, wenn wir jetzt sagen würden, wir machen das jetzt nicht mehr so, und wir machen keine Moderation mehr und wir machen jetzt einfach einen YouTube-Kanal und packen da Einzelvideos hin. Haben wir auch schon derbe oft drüber nachgedacht, aber irgendwie geht dann auch so, also wir haben immer so das Gefühl, es gehört auch irgendwie dazu zu Game 2, dass das so eine bisschen oldschoolige TV-Sendung ist irgendwo, weißt du?
Ja, ich glaube, das ist auch wieder so ein Spagat, wo man einfach so nicht ganz richtig machen kann. Manche mögen es lieber so, manche mögen es lieber so. Es sind eh zwei Themen, auf die ich noch kurz zu sprechen kommen will, bevor wir nämlich irgendwann bald wahrscheinlich auch schon zum Ende kommen müssen. Einmal natürlich, würde mich interessieren, hat sich das im Laufe der Zeit, also natürlich hat sich wahrscheinlich verändert, aber wie sehr beschäftigt es einen, dass man praktisch sein Produkt anpassen möchte auf das jetzige Konsumverhalten? Also ich weiß gar nicht, ich habe kein TikTok zum Beispiel, ist Game 2 auf TikTok?
Nee, okay. Wir sind nicht auf TikTok.
War das mal eine Überlegung? Also sowas meine ich zum Beispiel, also wie spielt es eine Rolle, wie Leute momentan Medien konsumieren? Wie stark spielt es einfach mit rein in das Produkt, wo man sich Gedanken drüber macht, müssen wir uns der jetzigen Zeit anpassen? Müssen wir nur noch 5 Minuten Clips hochladen, weil die Leute eher lieber kurze Sachen gucken, müssen die Folgen kürzer werden? Also wie sehr beeinflusst es einen bei der Machart der Sendung?
Ja, also das ist natürlich Sachen, über die denkt man die ganze Zeit nach. Du willst natürlich irgendwie immer so ein bisschen am Ball bleiben und so. Das Ding ist halt bei Game 2, das meinte ich auch eben, ne? Also, wir haben halt uns immer schon so ein bisschen dafür entschieden, nicht so krass viel zu verändern, einfach weil wir auch so eine Community haben, die das ja eigentlich guckt, ja. Weil sie es von früher kennen, so weil es irgendwie so ein, ne, die wollen Game 2 eigentlich so haben, wie es ist. Also da soll sich jetzt nicht zu viel verändern. Da sollen irgendwie im besten Fall irgendwie dieselben Leute stattfinden, die Beiträge, so dieser Humor, den das Ganze hat. So dieser Game 1-Spirit, der soll ja im besten Fall irgendwie erhalten bleiben. Also natürlich hat sich Game 2 auch davon oder weiterentwickelt und hat irgendwie andere Themen irgendwie gemacht. Auch so die Inszenierung, wie Sachen inszeniert werden, hat sich natürlich verändert. Auch so Sachen, so manchmal so ein bisschen mehr in diese journalistische Richtung hat sich da viel getan. Also, ne, so wir haben ja auch hier und da mal so kleine Dokus oder so gemacht über Themen und auch mal so ein bisschen ernstere Töne und so. Also, da gibt es natürlich schon viel, viel, viel Entwicklung. Aber so dieser Spirit, dieser Game One Spirit, der soll natürlich im besten Fall immer noch vorhanden sein. Mhm. Und dazu gehört halt für mich oder für uns gehörte da auch immer so ein bisschen dieses Sendungskonzept dazu. Also, dass du wirklich so ein lineares Format hast, ja, wo du einfach viele Themen reinpacken kannst und wo man dann einfach so eine halbe Stunde guckt man sich das an und man wird einfach im Prinzip so eben beschallert mit den Themen, die wir uns überlegt haben. Was ja zum Beispiel bei Einzelvideos wäre, ist ja gar nicht so. Da hast du ja wieder dieses non-lineare Ding, dass du dann dir aussuchen kannst, okay, dafür interessiere ich mich für dieses Spiel, deswegen gucke ich mir das jetzt an. Aber was dann der Effekt davon wäre, ist natürlich, dass so kleine Themen, kleine Spiele, kleine Indie-Games und so, ich meine, das sagt niemandem was. Und wenn ich dann da sage, ey, keine Ahnung, hier Balatro-Review, ja, wird keiner gucken, weiß ich jetzt schon. So, ich meine, vielleicht Balatro, gut, es ist vielleicht ein bisschen viral gegangen, da vielleicht schon eher, aber keine Ahnung, weißt du, so diese ganzen kleinen Themen, die würden natürlich dann irgendwie darunter leiden, dass Leute damit im ersten Moment jetzt nichts anfangen können und dann wahrscheinlich auch nicht reingucken. Und bei Game 2 ist es halt so schön, du guckst es halt irgendwie so an und das, was wir in die Sendung packen, das hat irgendwie irgendeine Relevanz hat das oder eine Rechtfertigung. Mhm. Und ja, vielleicht entdeckt man ja auch was Neues, ja, kann ja auch sein.
Mhm. Also ich sehe es einfach nur immer bei Eugene zum Beispiel jetzt, so ist halt TikTok-Generation und wenn wir über Filme reden, macht mich das manchmal so verrückt. So du guckst Filme gestückelt einfach.
Ja. Aber das ist eine Krankheit, die haben alle bei uns in der Generation. Also wenn ich mit Freunden Filme schaue, die können das nicht normal schauen. Die sind an dieses TikTok so gewöhnt, oder das hast du ja auch bei Instagram Reels und so. Du swipest da durch, hast da deine 5-Sekunden-Clips und alles, was drüber geht, langweilt dich halt. Ich bin da jetzt sogar noch einer der, wo am wenigsten davon mit betroffen ist, was Filme und so angeht. Aber so mit Freunden Filme schauen, das ist bei uns im Alter richtig schlimm. Wirklich, die können da nicht sitzen.
Das ist so ein Thema, das macht mich richtig traurig, wirklich. Da fühle ich mich ja, so,
mega.
Da fühle ich mich wie so ein alter Mann, denk, oh Mann. Also einfach so, manchmal, wenn du sagst, ja, ich habe das angefangen zu gucken, aber ich gucke den Film morgen fertig, denke mir, wie kann man denn einfach mittendrin aufhören und dann morgen weiter gucken?
Ja.
Ja, das ist schon,
ja, das ist schon crazy.
Ja, also ich merke es, also ich trainiere mir das sogar aktiv ab. Also es klappt natürlich nicht immer, manchmal bin ich auch in dieser Instagram-Reel-Schleife gefangen, so, aber ich versuche mir das tatsächlich abzugewöhnen, weil ich merke auch selbst, wenn ich jetzt irgendwie was Längeres gucke und das sind halt so mal 3 Minuten, die irgendwie nicht rasant sind oder so, dann hat man sofort den Griff zum Handy. So, das ist einfach so Katastrophe. Bist du davon auch betroffen? Oder bist du davon noch verschont, Tim?
Ja, ich glaube, davon sind wir alle betroffen. Also natürlich, es gibt immer so mehrere Eskalationsstufen davon, weißt du, so, und auch, ich meine, hier heißt ja hier Generationsfrage. Generationen regen sich immer über die Generationen nach ihnen auf, ja. Also, weißt du, bei uns war es damals so in unserer, ja, weiß nicht, Generation hört sich strange an, aber zumindest bei uns war es ja so, YouTube kam dann auf, das war ja auch was Neues. Mhm. Und auf einmal hattest du dann halt auch kurze YouTube-Clips, sag ich mal. Kurz hieß damals vielleicht eine halbe Stunde oder ja, was weiß ich, ja, genau. Dann waren es irgendwann 15 Minuten oder so. Weißt du, das ist ja auch schon alles ganz anders als damals, wo du noch irgendwie Fernsehen geguckt hast oder so. Oder wo du ins Kino gegangen bist. Das ist ja auch schon einfach ein anderes Nutzungsverhalten. Egal, dieses ganze nonlineare Ding, als es dann irgendwann aufkam. Weißt du, das sind alles schon so Sachen, wo du sagen kannst, ey, das ist ja alles ganz anders als früher. Und dann kannst du überall immer sagen, warum das negativ irgendwie ist und so. Aber im Endeffekt ist es eigentlich auch alles wurscht, weil es verändert sich halt einfach. Das Nutzungsverhalten von Leuten, von Rezipienten und Rezipienten verändert sich. Und man muss halt irgendwie natürlich darauf reagieren. Und manchmal ist es eben auch so, dass es erstmal in die eine Richtung geht und dann geht es vielleicht auch mal in die andere Richtung. Bei YouTube ist das ja zum Beispiel allein durch den Algorithmus. Irgendwann war es mal so, alle haben so ultra kurze Clips gemacht. So. Alles nur so, ja, am besten 1,30 oder so, ne? Mhm. Irgendwie. So, dann ging es irgendwann los. Dann haben wir irgendwann, wurde irgendwas umgestellt oder so und keine Ahnung, auf einmal mussten alle 10 Minuten Clips machen, weil, ja, dann kannst du 2x Werbung ausspielen, auf einmal alle Videos 10 Minuten lang. So, dann hat auf einmal YouTube den Algorithmus wieder umgestellt, dann hieß es, Watchtime ist jetzt auf einmal wichtig. Mhm. So, dann haben wir auf einmal alle 1:30 Videos gemacht, so nach dem Motto, weil Hauptsache Watchtime. Also, weißt du, das ist alles so die ganze Zeit im Wandel begriffen und deswegen, ja.
Ja, also ändern können wir sowieso nicht, das ist klar, aber
nee, genau, ja. Genau.
Ich bin einfach mal gespannt, wo es hingeht. Ja, also wie gesagt, für mich gerade auch als großer Filmfan ist es halt irgendwie unverständlich, dass man einfach so manchmal nicht hinsitzen kann und sich für 90 Minuten einen Film angucken und ist damit überfordert. Und wie gesagt, es betrifft mich ja selbst, weil ich ja einfach selbst in dieser Instagram-Schleife manchmal drin hänge und selbst merke, wie sehr mich das beeinflusst, mein Medienkonsum. Da haben wir sogar die Generationsfrage noch untergebracht irgendwie. Ich würde jetzt noch.
Ey, aber guck mal, nur ein Punkt, ne? Ich meine, zum Beispiel selbst als Filmfan.
Ja.
Ich meine, weißt du noch damals, als Vine aufkam?
Ja.
So, ne? Das ist ja auch ultra kurz, ja. Aber es ist trotzdem auch, selbst für einen Filmfan, ist es interessant, diese Inszenierung, ne? Du kannst ja mit diesen ganzen Sachen alles, du kannst ja damit arbeiten. Wie erzählst du eine geile Story? Wie inszenierst du eine geile Story in ein paar Sekunden? Mhm. Also, das sind natürlich auch alles Sachen, die da so mit reinspielen. Und diese neuen Formen von, wie kann ich Content machen? Das sind ja alles kreative Prozesse, die da stattfinden, auf die man irgendwie reagieren muss und so weiter. Also das ist ja das Spannende als Kreativer, dass du halt immer auf neue Begegnisse dich irgendwie einstellen musst. Also das hat schon auch alles irgendwie Vor- und Nachteile und kann auch spannend sein, auf sowas zu reagieren.
Ja, bestimmt. Also ich möchte jetzt auch nicht so sehr auf diesen Reels und TikToks rumhacken. Wie gesagt, also ich bin ja selbst Problem, also bin ja selbst betroffen davon, aber ich sehe halt nur, dass da halt dadurch, dass es jeder machen kann, nicht, also da wird halt auch viel, einfach zu viel Müll produziert. Also da setzen ja nicht nur die Kreativen durch, sondern einfach, ja, keine Ahnung, irgendein TikTok-Tanz ist für mich halt nicht besonders kreativ. Ja, aber ich meine, die Masse gibt ihnen ja recht, wenn das viele Klicks hat, wird es ja irgendjemanden erreichen und dann werden die ja schon irgendwas machen, was die Leute anspricht. Ja, ja. Muss man sich irgendwie mit.
Wie sagt man immer so schön, dann bist du halt nicht Zielgruppe.
Ja, 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 genau. Das stimmt schon. Und solange noch Filme gemacht werden, ist ja alles gut, solange es noch beides gibt. So ist es. Ich würde zum Abschluss einfach noch gerne, wenn wir dich nämlich schon hier haben, kommen wir nicht drum herum, über Trash-TV einmal zu reden. Also ich komme nämlich hier selten dazu, denn da haben wir auch ein Generationsproblem, weil Eugene kommt halt, also da kann damit gar nichts anfangen. Und ich bin ja jetzt auch nicht so tief drin wie ihr natürlich. Ich gucke jetzt nur so die Premium-Formate, also Dschungel, Sommerhaus und Kampf der Reality Stars sind so die drei Sachen, die ich gucke. Mhm. Aber wenn du jetzt jemand jüngeren wie Eugene davon überzeugen müsstest, mal reinzugucken ins Trash-TV, was ich einfach nicht hinkriege, so wie würdest du es angehen? Was kannst du ihm erzählen, warum was ich das mal reinziehen müsste?
Also, naja, das ist eine gute Frage. Also das Ding ist halt einfach.
So habe ich das nicht gedacht.
Ja, also das ist ein bisschen schwer zu sagen. Es ist schon irgendwie bei uns natürlich viel auch so. Die Machart, also wie Sachen dort umgesetzt werden, mhm. wie da Storys, also wie da Geschichten erzählt werden, wo du ja, ich meine, klar, das heißt immer so, ja, ist eh alles Drehbuch und alles geskriptet und so weiter, ja, klar, ne, da gibt es natürlich Einflussnahme,
ja.
Aber das Ding von Reality ist ja, es gibt kein Drehbuch von, in dem Sinne, wie man jetzt einen Film drehen würde. Und dann musst du ja trotzdem irgendwie versuchen, Geschichten zu erzählen, so. Mit dem, was diese Kandidaten, die da drin sind, in diesen Formaten, die einem anbieten. Und bei den geilen Formaten, da wird das einfach wirklich in der Perfektion irgendwie geschafft. Also die labern da irgendeine Scheiße, die sind in irgendeiner Villa oder im Dschungel oder sonst wo in irgendeinem Haus in Bocholt. Dann reden die da irgendeinen Quatsch und dann kommen da halt Leute, ne? Also dann kommt da so eine Produktion und schneidet da und inszeniert da so einen geilen Scheiß draus, was wirklich einfach spannend ist, wo du einfach sagst, ey, das ist entweder saulustig einfach, weil natürlich die Leute da auch was Lustiges anbieten und einfach du teilweise da sitzt und so denkst, ey, hat er nicht gesagt so.
Ja.
Teilweise einfach auch so Eskalationsstufen von Konflikten, die teilweise um so banale Sachen sich drehen, wie irgendeine Jeansjacke, die stinkt irgendwie. Und dann gibt es wirklich, dann wird drei Folgen lang, wird dann wirklich ein unfassbar krasser Konflikt, dreht sich dann um diese stinkende Jeansjacke. Das ist einfach, sowas ist halt einfach irgendwie geil.
Ja.
Wo du einfach wirklich davor sitzt und so denkst, Alter, es ist irgendwie saudumm, aber es ist auch hammergeil und ich bin voll drin so. Einfach das so, das kriegt dich. Diese Formate, die kriegen dich dann irgendwie. Und du sitzt dann da und denkst dir halt so, und weißt du, und irgendwann dieser Charme, der ist auch irgendwann weg. Also du schämst dich einfach irgendwann nicht mehr, sondern sagst, ja, ich bin jetzt Trash-TV-Fan und ich stehe auch dafür. Und dann bist du am Start auf jeden Fall.
Also das ist auch lustig, weil das funktioniert einfach auch auf mehreren Ebenen. Also ich gucke das mit meiner Frau zusammen immer. Und ich gucke es auch so, eher wie du es gerade beschrieben hast. So, ich finde es einfach lustig, was für Situationen sich da ergeben. Und mir ist auch völlig egal, wer da am Ende gewinnt. Und das ist mir alles Wurst. Und bei meiner Frau zum Beispiel ist es genau das Gegenteil. Die ist da irgendwie, die ist da so emotional drin. So, die hat dann irgendwie Favorites. Und wenn die nicht gewinnen, ist sie auch wirklich sauer. Und dann kann sie einen nicht leiden. Und dann ist sie, also wirklich manchmal sagt, das Format gucke ich nicht mehr. Das sind nur Abschaumenschen. Und ich denke so, hä, also guck das doch nicht so. Lehn dich doch zurück und genieß einfach die Show. So, also das ist einfach, das funktioniert auch wirklich einfach auf mehreren Ebenen. Also ich bin da auch mittlerweile so drin. Und weil
also mal ein Beispiel.
Ja.
Squid Game. Mhm. Ja? Da hast du jetzt diese Situation, dass du sozusagen, du hast die Serie, die natürlich geil ist, ne? Also fand ja wahrscheinlich die meisten Leute, fanden Squid Game cool. Und du hast aber auch ein Reality-Format, was sozusagen ja genau dieses, also in Squid Game, in der Serie, geht es um ein Reality-Format sozusagen vom Ding her. Mhm. Und jetzt hast du mittlerweile auch ein Reality-Format, was eben genau das macht, was in der Serie stattfindet. Und ey, ganz ehrlich, ich muss sagen, ich fand das, was in dem Reality, also in Squid Game The Challenge heißt das ja, auf Netflix, was da passiert, hat mich mehr abgeholt, teilweise emotional, als was in der Serie passiert. Einfach, weil du weißt, okay, das sind echte Menschen. Klar gibt es da Inszenierungen, klar gibt es, wie gesagt, eine Produktion und da werden Sachen irgendwie, ne, da wird natürlich auch bestimmte Sachen irgendwie so erzählt und natürlich auch irgendwie fingiert, so dass es dann irgendwie auch passiert, so wie man sich das vorstellt. Aber trotzdem, das sind echte Leute und das macht es irgendwie geiler. So, das macht es teilweise, was manche Stories angeht, macht es das einfach geiler.
Ja.
Kann ich auf jeden Fall jedem nur empfehlen. Und das ist halt auch so ein Punkt, was das Schöne halt an dem Format, an so Formaten ist.
Ja, ich habe noch zwei ganz winzige Sachen zum Abschluss. Einmal will ich einfach kurz in den Raum werfen, dass ich mich damals für Big Brother das Dorf beworben hatte und auch schon eingeladen wurde zum Bewerbungsgespräch. Aber dann habe ich meine Ausbildung bekommen und da haben meine Eltern gesagt, nee, du machst mal schön eine Ausbildung, wenn du die Chance hast. Keine Ahnung, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn ich bei Big Brother das Dorf gewesen wäre. Und dann habe ich noch für dich eine kleine Empfehlung. Ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ich bin auch großer UFC-Fan und die UFC hatte ein Format, das hieß Ultimate Fighter. Hast du schon mal gehört?
Nee.
Pass auf, Ultimate Fighter ist praktisch Big Brother, nur mit 20 steroide geladenen Männern, die in eine Villa gesperrt werden und anstatt Nominierungsprinzip, also doch, es gibt auch Nominierungen, aber wenn du nominiert wirst, kämpfen die beiden, die nominiert wurden, am Ende der Folge gegeneinander und wer verliert, fliegt raus. Und das ist so ein lustiges Format. Du musst mal gucken.
Ach du Scheiße, also
wo guckt man das denn? Ich finde man bestimmt irgendwo, wenn du suchst. Also okay. Offiziell kannst du es auf dem UFC-Dings, die haben ihren eigenen, keine Ahnung, wie den ihr Anbieter heißt, aber die haben ihr eigenes, wo ihre ganzen UFC-Sachen hochgeladen werden. Aber die Sache findest du auch im Internet safe, so, also gerade Ausschnitte und sowas. Also die ersten paar Staffeln, das ist wie bei vielen Reality-Formaten, hat sich dann irgendwie verändert, weil dann wussten natürlich alle, so wenn sie irgendwie anecken und sowas, kommen die besser an, blablabla. Aber so die ersten paar Staffeln, die mussten einfach mal so Best-ofs reinziehen, das ist so lustig. Das ist wirklich, also weil, wie du gerade eben erzählt hast, du musst da nicht viel machen, weil du hast einfach diese 20 so geladenen Typen da drin, die sich auf den Sack gehen irgendwann, weil die natürlich auch nichts machen dürfen in dieser Villa, außer aufeinander zu hocken. Und mit dem Outcome halt am Ende, dass sie sich wirklich auf die Fresse schlagen. Nicht immer nur dieses Streiten und sagen, ich mach dich fertig, sondern in dem Fall ist es auch einfach so, dass sie am Ende am Ring stehen. So, das ist einfach ein Format, das hat mich schon goldene Stunden uns beschert. Das musst du mal reinschauen.
Okay, klingt hammergeil.
Das ist wirklich sehr lustig. So, ja, dann haben wir noch eine Stunde fast voll. Wenn noch irgendjemand das hat, haben wir noch irgendwelche letzten Worte? Eugene, hast du noch was zu sagen?
Ich will ganz kurz nochmal sagen, wegen diesen Reality-Dings und so. Mhm. Ich finde es aber auch bei sowas immer voll schwierig, weil wir haben ja auch gerade vorhin gesagt, wir schauen ja gerne Wrestling. Mhm. So Leuten Wrestling zu erklären, ist halt genau dasselbe, weißt du? Das sind zwei Typen in Unterhose, die sich halt. Wie willst du es nennen, weißt du? Das ist halt sehr schwierig.
Ja.
Aber es packt dich am Ende. Es packt dich irgendwie.
Ich meine, Wrestling ist ja fast Reality-TV, also. Ja, nee, eher Soap. Ist eher Soap, ja. Aber ja, ich weiß schon, was du meinst. Deshalb musst du Reality TV einfach mal eine Chance geben, so wie du Wrestling auch eine Chance gegeben hast.
Aber es ist halt wirklich so wie Wrestling, weil du kannst, also weißt du, Wrestling-Fans versuchen immer Leuten, die keine Wrestling-Fans sind, zu erklären, warum das geil ist. Du musst damit einfach irgendwie connecten. Und wenn du damit nicht connectest, dann wird das auch nichts. Also, ne, das ist entweder etwas, das liebst du oder du liebst es nicht. Und da jetzt, sag ich mal, die Lager zu wechseln, ist oft auch schwierig.
Ja. Ich wollte gerade sagen, du guckst einfach mal mit mir zusammen die nächste Sommerhaus-Staffel rein. Die können wir vielleicht sogar ein Patreon-Format draus machen. Und dann ist mir eingefallen, wir haben unsere Patreons vergessen. Wir hätten fast die Folge beendet, ohne unsere Patreons zu erwähnen. Das wäre Sünde gewesen. Deshalb an der Stelle nochmal ganz liebe Grüße an unsere Patreons, die auf Level 1 wären das Lilly, Marcel, Kai und Tim. Auf Level 2 haben wir Timmy, das Sahnehäubchen. Und auf Level 3 haben wir Danilo, unser Boss, die Legende. Und wenn ihr auch Patreon werden wollt, dann einfach auf patreon.com/generationsfrage vorbeischauen und ab 2 Euro seid ihr dabei und könnt unsere wunderschönen Premium-Formate auf Patreon genießen. Haben wir das auch noch geschafft. Hätte es fast vergessen. Ist doch ganz schlimm gewesen.
Vielen Dank.
Ey, dann, Tim, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es hat sehr viel Spaß gemacht, das mal aus deiner Sicht alles zu hören. Dich kann man verfolgen also Game 2 natürlich sieht man dich, dann Erdbeerkäse-Podcast reinhören, wenn ihr interessiert seid an dem Reality TV. Höre ich tatsächlich auch, obwohl ich nicht alle Formate gucke. Also ich höre auch die Folgen, wo es um Formate geht, die ich nicht mal gucke. Weil ihr es, glaube ich, auch schon mal gefragt habt, warum man das macht. Aber ich weiß nicht, ich habe an manchen Formaten gar kein Interesse, aber ich höre mir einfach gerne an, was ihr dazu zu sagen habt. Ja, dann würde ich sagen, die letzten Worte gebühren dir. Wenn du noch irgendwas zu sagen hast, dann ist jetzt der Moment.
Ja, ey, cool. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr mal reinhört bei Erdbeerkäse, wenn ihr mal reinschaut bei Game 2. Ja, wünsche euch noch viel Erfolg und viel Spaß mit eurem Podcast.
Dankeschön und tschüss.
Ciao, ciao.
Dankeschön. Ciao, ciao.